Radio Werkklang, Features der Katholischen Medienakademie. Herzlich willkommen bei Radio Werkklang. Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.
Sendungsverantwortlicher KMA-Generalsekretär Simon Wager. Den neuen Job via LinkedIn verkünden, ein cooles Selfie vom letzten Ausflug auf Instagram posten oder auf Twitter einen witzigen Kommentar zum neuen viralen Hashtag schreiben. Soziale Medien bieten viele Möglichkeiten, sich im besten Licht abzubilden. Die Schattenseiten des Lebens werden hingegen oft ausgeblendet. Die Sehnsucht nach dem echten Leben wird dadurch für viele immer größer. Unsere heutige Sendung widmen wir der Authentizität. Gerade in sozialen Medien droht das Wahre und das Falsche allzu oft ineinander überzugehen. Über die Sehnsucht nach dem Echten spricht Martina Raab mit der freien Philosophin und Autorin Rebecca Reinhardt. Fakten und Fiktion voneinander zu trennen, ist seit 75 Jahren die Aufgabe der katholischen Presseagentur. Udo Seelhofer berichtet, wie es der Cut-Press gelingt, Journalismus mit katholischem Profil zeitgemäß zu gestalten und dabei authentisch zu bleiben. Außerdem erzählt der Bariton Georg Limbacher, wie viel von seiner eigenen Persönlichkeit in seiner Kunst steckt.
Sie hörten den Song Mandoline mit Andreas Fröschl am Klavier. Die schöne Stimme, die Sie dazu gehört haben, gehört Georg Klimbacher. Der Song stammt von seinem Debütalbum Tales of Love. Aufgewachsen ist der 35-jährige Georg Klimbacher im schönen Gurktal in Kärnten, wo er schon seit frühester Kindheit Klavierunterricht bekam. Sein musikalisch geprägter Weg führte ihn vom Kärntner Landeskonservatorium zum Musikstudium nach Graz. Mit Mitte 20 wuchs in ihm der Wunsch zu singen und es zog ihn an die Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Zu seinen Lehrern zählten die Kammersänger Robert Holl und Edith Lienbacher. Seine Konzerte führten Georg Klimbacher etwa ins Wiener Konzerthaus, in die Hamburger Elbphilharmonie und zum internationalen Liedfestival Zeist in den Niederlanden. Das Musiktheater reizt den Bariton besonders. Im Gespräch mit Martina Raab, sie ist selbst Musikerin, geht es um Authentizität und Kreativität im Künstlerberuf in der heutigen Zeit.
Als Künstler, als Sänger schlüpfen Sie in viele verschiedene Rollen bzw. Charaktere. Wie viel von Ihnen selber steckt in den jeweiligen Rollen, die Sie gerade arbeiten? Gibt es vielleicht einen Charakter oder eine Rolle, mit der Sie sich besonders identifizieren und, falls ja, weshalb?
Ich habe persönlich mittlerweile das Gefühl, dass in jeder Rolle eigentlich ich als Ganzes irgendwie drinsteck, weil wenn ich mich mit einem Textbuch beschäftige, einem Libretto oder den Gedichten für den Liederabend, dann ist es mir besonders wichtig zu schauen, was der Text, was die Musik mit mir macht und was das Ganze aus mir herausholt. Also ich würde schon sagen, für mich persönlich, auch in der Erarbeitung und in dem, wie es dann auch auf der Bühne rüberkommt, ich fühle mich in egal welcher Rolle oder auch beim Liederabend mit einem lyrischen Ich eigentlich in einer ganz echten Emotionen und eigentlich interessanterweise ganz bei mir. Und zu besonderen Charakteren oder besonderen Rollen. Das Interessante ist ja eigentlich das, dass man einem Menschen so aufgrund des Typs und aufgrund des Aussehens ja oft gewisse Rollen so zuschreibt. Und das ist ja natürlich ein Ding, das war für mich auch immer mehr verständlich in meinem ganzen Werdegang, dass ich natürlich, so wie ich einfach wirke, man mir wahrscheinlich verschiedene Rollen zusprechen würde oder spezielle Rollen zusprechen würde. Aber ich selber kann mich für ganz viel verschiedene Charaktere begeistern. Also das darf auch sehr gern ein, wie soll ich sagen, böser Charakter sein. Das darf auch sehr gerne ein lustiger Charakter sein, wobei man auch da immer sagen muss, es ist ja kein Charakter per se, nur böse. Und für mich ist eher die Gefahr bei manchen Rollen oder zum Beispiel auch bei manchen Liederabendprogrammen, wenn zu viel private Emotion hineinfließt. Also das wird dann oft gefährlich für mich, da auch danach wieder aussteigen zu können, recht bald.
Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Lässt sich eine Rolle auf der Bühne überhaupt authentisch darstellen, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, ja. In gewisser Weise ja, wenn man offen ist dafür, was eine gewisse Rolle mit einem macht. Und wenn das, was in mir angelegt ist, wenn ich daraus schöpfe, dann habe ich das Gefühl, es ist authentisch.
Und was bedeutet Authentizität für Sie persönlich?
Wenn ich jetzt so meinen ganzen Werdegang oder meine Entwicklung jetzt betrachte, von der Schulzeit bis jetzt, habe ich schon das Gefühl, dass ich immer mehr authentisch wurde. Weil in der Schulzeit, da geht es wahrscheinlich anderen gleich, man will gefallen, man will den Lehrern gefallen. Es ist ja viel, wie soll ich sagen, extrinsische Motivation da. Und für mich bedeutet Authentizität zu leben, seine, wie soll ich sagen, Eigenartigkeit zu erkennen und auch anzuerkennen, würde ich mal sagen.
Ist authentisch sein für Sie etwas, das eher in der Freizeit bzw. im Freundeskreis möglich ist oder vielleicht doch auch im Beruf?
Eine Therapeutin hat einmal zu mir gesagt, man kann alle Rollen spielen, wenn man nie auf sein wahres Selbst vergisst. Das ist natürlich eine große Aufgabe und, ich glaube, eine lebenslange Aufgabe. Interessanterweise habe ich gerade in der Pandemie ein Buch gelesen von Erik Schilling, Authentizität. Und das hat mir auch in Bezug auf diesen Begriff ein bisschen die Augen geöffnet, weil man oft gerade so auch in den letzten Jahren das Gefühl gehabt hat, man ist dann authentisch, wenn man in allen Lebensbereichen gleich ist. Da gibt es ja einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten, der auf Twitter in einer Art postet, wie man das sonst im Wirtshaus machen würde. Und ich glaube, man kann authentisch sein, aber trotzdem situativ angepasst. Und man kann auch durchaus Widersprüchliches von sich geben. Also in diesem Buch treibt er das so weit, dass er sagt, man kann in der einen Rolle Dinge befürworten, die man in der privaten Rolle vielleicht sogar verneint. Und trotzdem ist man authentisch.
Das bringt mich gleich zu unserem nächsten Themenblock, zum Thema Kreativität. Musik und Kreativität. Kreativ sein, das wird ja derzeit geradezu inflationär verwendet. Dennoch hat gerade der Begriff Kreativität mehr als alles andere mit Kunst, mit Künstler sein, mit der Musik zu tun. Was die Veranlagung im Hinblick auf Kreativität betrifft, so scheiden sich die Geister. Viele meinen, jeder und jede sei kreativ. Wohingegen andere davon überzeugt sind, dass Kreativität ähnlich wie Talent zu betrachten sei. Es sei etwas, worüber nicht alle im gleichen Ausmaß verfügen. Wie denken Sie darüber?
Kreativität ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Wenn man ihn ganz groß betrachtet, bin ich der festen Überzeugung, dass jeder kreativ sein kann. Ich glaube, dass man so gut wie in jedem Beruf kreativ sein kann. Ich glaube, es geht einfach darum, dass man sich immer wieder bewusst macht, dass man auf eine gewisse Situation, auf einen gewissen Reiz von außen ja auch anders reagieren könnte. Ich glaube, der schöne englische Satz, thinking outside the box, also auch einfach ein bisschen die Bahnen, die man so jeden Tag, wo man sich darin bewegt, die immer wieder mal zu hinterfragen und zu verlassen und auf gewisse Situationen einmal anders zu reagieren. Ich glaube, das ist schon Kreativität und das kann jeder, jede in seinem Leben, in ihrem Leben umsetzen.
Gab es vielleicht ein Projekt, das Sie selbst initiiert haben, worin Sie sich als besonders kreativ, als besonders schöpferisch tätig erlebt haben?
Da fällt mir mein Debütalbum ein, wo Andreas Fröschl, der Pianist, und ich würde mal sagen, ein ganzes Jahr aufgewendet haben, um uns vom Coverdesign über Booklet, natürlich die Aufnahme, da in alle möglichen Richtungen zu vertiefen und ein schönes Gesamtprodukt zu kreieren. Das war schon für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, weil es für mich gezeigt hat, wie intensiv und aufwendig so ein CD-Projekt überhaupt ist. Das war für mich die erste CD-Produktion in diesem großen Rahmen. Und ja, also da haben wir auch außerhalb des Musikalischen in vielerlei Richtungen unsere Kreativität ausleben können.
Gab es vielleicht in Ihrer Schulzeit oder im Studium Fächer oder Projekte, die unter dem Aspekt des Kreativen für Sie besonders interessant waren?
Einerseits war es für mich der Musikunterricht, natürlich in der Oberstufe, auch mit einer sehr inspirierenden Musiklehrerin, die mich auch motiviert hat, einmal als Basisstudium ein Musikstudium anzugehen. Und das war für mich ja dann wirklich der erste wichtige Schritt, auch in diesem Beruf, in dem ich jetzt stehe. Und andererseits noch einmal so ein Hinblick oder Rückblick auf Authentizität war es kein Fach, sondern eigentlich einmal eine Aussage meines Mathematikprofessors, der im Matura-Jahr gesagt hat, es ist ihm völlig egal, ob wir gerade mit einem Vierer durchkommen oder einen Einser haben. Es geht darum, dass wir herausfinden, was wir eigentlich wirklich wollen, wo wir uns vertiefen wollen, wo unsere Interessen liegen. Und das war für mich ganz ein wichtiger Anstoß, damals herauszufinden, was ich eigentlich mit meinem Leben anfangen will.
In Zeiten der Pandemie hat vielleicht sogar die Pandemie mehr Kreativität freigesetzt? Oder wie haben Sie als Künstler persönlich die Pandemie erlebt?
Ich glaube, in der Pandemie haben wir gelernt, auf Situationen und auf diese unglaubliche Veränderungssituation einfach zu reagieren und damit umzugehen. Und ich glaube, es hätte sich davor niemand vorstellen können, wie gut Homeoffice funktionieren kann, wie gut Meetings plötzlich über Zoom funktionieren. Ich glaube, die Pandemie hat das aufgezwungen und ich glaube, einfach dadurch auch Kreativität freigesetzt. In meinem Fall war es so, es gab ja natürlich Streaming-Projekte. Bin auch jetzt im Nachhinein betrachtet, jetzt wo ich wieder vor Publikum stehe, merke ich auch wieder, was mir da gefehlt hat. Und ich habe damals angefangen, mehr zu malen. Ich habe Meditationen am Klavier aufgenommen. Ich habe halt versucht, in andere Richtungen kreativen Output zu schaffen. Und ja, und habe somit die Pandemie für mich ganz gut überstanden.
Ja, was die Corona-Pandemie betrifft, derzeit kehrt ja schon langsam überall schon etwas mehr Normalität ein. Was sind nun Ihre aktuellen und zukünftigen Projekte? Wo kann man sie derzeit und demnächst auf Bühne und Podium erleben?
Jetzt bereite ich mich gerade für eine Operette vor, für eine Operetten-Uraufführung, Der falsche Kaiser, beim Schlossfestival Wilfersdorf. Dort spiele ich eine ganz lustige Rolle, wo wir gemeinsam mit einem falschen Kaiser uns so durch Österreich schwindeln und uns eben als falscher Kaiser und sein, sagen wir mal, Seifenstein ausgeben. Und ja, im Sommer kommen dann zweimal Die schöne Müllerin von Franz Schubert, einmal auch mit Gitarre. Das wird ganz spannend in der Schubertkirche in Lichtental. Und dann geht's im Spätsommer ins Museumsquartier für eine österreichische Erstaufführung einer Oper von Jörg Wittmann, Das Gesicht im Spiegel.
Das von Georg Klimbacher erwähnte Schlossfestival Wilfersdorf findet im Juli 2022 statt. Mehr Informationen zu Aufführungen finden Sie unter www.schlossfestival.at. Der Bariton hat übrigens auch eine eigene Homepage, georgklimbacher.com.
Journalismus mit katholischer Prägung zu liefern, ist das Ziel der katholischen Presseagentur Katpress. Udo Seelhofer traf sich mit Chefredakteur und Geschäftsführer Paul Wuthe kurz nach den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Jubiläum und sprach mit ihm über die Arbeit einer Presseagentur, warum für die Kirche die Berichterstattung wichtig ist und wie die Katpress mit Blick auf die Fakten über kirchenkritische Themen berichtet.
Die Katpress versteht sich als das kirchliche Leitmedium in Österreich. Seit dem 18. November 1946, damals noch unter dem Namen Katholische Pressezentrale, versorgt sie Medien sowie kirchliche und weltliche Institutionen mit Nachrichten und medienspezifischen Inhalten. Paul Wuthe, Katpress-Chefredakteur seit 2010, beschreibt die Arbeit einer Presseagentur so.
Sie sammelt Informationen, sie bearbeitet Informationen und sie verbreitet Informationen wieder. Unsere Kunden sind eben andere Medien, das ist auch der Hauptfokus. Der Hauptfokus einer Meldung, die wir schreiben, ist, kann diese Meldung vielleicht heute noch online oder morgen in einer Tageszeitung erscheinen? Ist sie so interessant? Ist sie so neu? Ist sie so relevant? Und ist sie so schnell von uns auch bereitgestellt, dass diese Chance besteht?
Am 9.2.1947, also vor etwas mehr als 75 Jahren, erhielt die Katpress schließlich ihren heutigen Namen. Neben der katholischen Kirche hat die Kadpres auch andere Religionen, christliche Kirchen und gesellschaftspolitische Entwicklungen im Blick. Erklärter Anspruch der Kadpres ist es, Journalismus mit katholischer Prägung zu liefern. Ab dem Jahr 1951 ist die österreichische Bischofskonferenz Eigentümerin der Kadpres. Warum der Kirche die Berichterstattung durch eine eigene Agentur wichtig ist, erklärt Wuthe so.
Ich deute es so, dass die Kirche in Österreich und auch die Verantwortlichen der Kirchen in Österreich keinen paternalistischen medialen Zugang haben, sondern sie sagen, es ist wichtig oder es ist eine Bringschuld der katholischen Kirche, über Kirche, aber religionsverwandte, christlich interessante Themen in einer seriösen, faktenorientierten Weise kontinuierlich zu berichten. Nicht anlassbezogen, sondern kontinuierlich, 7 Tage die Woche. Was geschieht in der Kirche in Österreich, was geschieht in der Religion, was geschieht weltkirchlich, was sind Themen, die Zeichen von christlichem Engagement sind und so weiter. Das wird tagtäglich geliefert. Warum? Damit alle unterschiedslos, ob ein praktizierender Katholik oder ein kritischer Beobachter der Kirche, sich auf Grundlage von Fakten auch ein Urteil bilden zu können.
Damit das funktionieren kann, sind laut Wuthe 2 Dinge besonders wichtig.
Ich finde es sehr bemerkenswert, dass die katholische Kirche in Österreich sich eine katholische Nachrichtenagentur leistet. Einer Nachrichtenagentur, die natürlich eine entsprechende finanzielle Dotation braucht, um auch qualitätsvoll und auch unabhängig sein zu können. Und dass hier natürlich auch das Vertrauen der Kirche insgesamt in diese Nachrichtenagentur gegeben wird, dass man dieser Nachrichtenagentur auch die redaktionelle Freiheit verbrieft hat in einem Redaktionsstatut. Also diese beiden Säulen, Grundfinanzierung eben durch die Bischofskonferenz, durch die Kirche und verbunden mit einem Redaktionsstatut, das ist eine bewährte Basis, um eben journalistisch arbeiten zu können.
Unabhängige Berichterstattung ist für die Kadpres zentral. Wie die unabhängige Arbeit der Kadpres auch bei einem kirchenkritischen Thema funktioniert, erklärt Wuthe an einem Beispiel.
Als ich 2010 Chefredakteur der Kadpres wurde, hat es sich dann gleich so gefügt, dass Ende meines ersten Arbeitsmonats in Berlin durch den Pater Mertes vom Canisius-Kolleg das Thema sexueller Missbrauch im kirchlichen Bereich in einer ganz neuen Weise in Gang gesetzt wurde. Er war damals Rektor in dieser kirchlichen Einrichtung und hat eben ehemaligen Schülern einen Brief geschrieben mit der Bitte, sagen Sie mir, ist etwas passiert, das den sexuellen Missbrauch betrifft, und wollte eben von sich aus dieses Thema, dieses Tabu auch lüften und das Thema gründlich angehen. Mir war sehr, sehr rasch klar, dass das natürlich ein Thema ist, das, sage ich mal, nicht nur Deutschland, sondern sehr bald den deutschsprachigen Raum und darüber hinaus betreffen wird. Und es war sehr klar von Anfang an die Entscheidung, wir bleiben an dieser Thematik dran, weil wir sofort den Eindruck hatten, erstens, hier geschieht etwas ganz etwas Neues, nämlich es ist nicht ein Vorwurf, der vielleicht fragwürdig kommt oder der schwer einzuordnen ist, sondern hier wird in sehr neuer und qualitätsvoller Weise aus der Institution heraus selbst das Thema angegangen. Wenige Monate war natürlich dann die Missbrauchsthematik auch das Top-Thema in der österreichischen Öffentlichkeit. Und würde sagen, das war durchaus eine Bewährungsprobe für die Kadpres im Sinne ihrer journalistischen Qualität. Es waren eben Tage, wo fast die Hälfte unserer Meldungen sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben.
Wuthe sah die Arbeit der Kadpres bei diesem Thema auch als einen Beitrag zur Versachlichung der Thematik.
Weil hier natürlich auch, wenn man an die Berichterstattung dazu denkt, natürlich hier die Proportionen und auch natürlich die Emotionalität schon ein ungeahntes Ausmaß gehabt haben, was zwar dem Thema angemessen war, es ist absolut schwerwiegend, was passiert ist, Und dennoch braucht es, sage ich jetzt einmal, auch immer wieder den nüchternen Blick auf das, was ist passiert oder was ist möglicherweise passiert, wie hat die Kirche reagiert, wie sind die nächsten Schritte. Und das war im Wesentlichen unser Beitrag, dass wir versucht haben, hinzuschauen.
Neben den Artikeln auf ihrer Website bietet die CatPress auch einige kostenpflichtige Agenturprodukte, wie zum Beispiel den Tages- und Wochendienst, die Ordensnews und den Termindienst mit Veranstaltungen. Die Berichterstattung der CatPress findet immer wieder Eingang in die größten Medien des Landes. Wute ist davon überzeugt, dass es so etwas wie die CatPress immer geben wird.
Ob das dann so heißt, ob das so funktioniert, aufgestellt ist, ist eine andere Sache, aber ich glaube, dass es sich sehr bewährt hat, nach dem Modell einer Nachrichtenagentur einfach diesen Informations- und auch Kommunikationsauftrag, den die Kirche hat, die sich ja als eine öffentliche Institution versteht, dass sie in den öffentlichen Raum hinein Öffentlichkeit mitprägt, und da ist eine Nachrichtenagentur ganz ein wesentliches Instrument.
Nähere Informationen zur CatPress sowie ihre Beiträge finden Sie unter www.catpress.at. Wer das vollständige Gespräch mit dem Chefredakteur der CatPress, Paul Wute, hören möchte, kann das schon bald unter www.studio-omega.at, der Homepage des Podcasts »Wer glaubt, wird selig«.
Im Duden wird authentisch sein als den Tatsachen entsprechend und daher glaubwürdig definiert. Wer nach Authentizität googelt, findet tausende Ratgeber, die sich mit diesem Phänomen befassen. Auch für die freie Philosophin und Buchautorin Rebecca Reinhardt liegt Authentizität im Trend. Gerade wenn ein Wert gefährdet ist, beginnen die Menschen obsessiv damit umzugehen, sagt die stellvertretende Chefredakteurin der Philosophiezeitschrift Hohe Luft. Martina Raab hat Rebecca Reinhardt in München getroffen, um mit ihr über Selbstoptimierung, soziale Medien und die Grenzen von Authentizität gesprochen.
Ich glaube, dass dieses ständige sich miteinander vergleichen müssen zu denen, die noch schöner, noch besser und erfolgreicher sind, das hat für mich ganz wesentlich mit der Tatsache zu tun, dass wir in einer Bildkultur leben. Wir leben längst nicht mehr in einer Schriftkultur. Wir leben in einer Bildkultur. Iconic Turn nennen diesen Paradigmenwechsel die Kunsthistoriker. Ja, spätestens seit dem neuen Web, spätestens seit den sozialen Medien, seit Instagram, wird der andere Mensch primär immer als Körper wahrgenommen, ja? Also als das, was er an oberflächlicher Schönheit ausstrahlt und auch was er an erfolgreichen Gestiken beherrscht, wie sehr er eben das Self-Marketing beherrscht. Und das hat, glaube ich, eine ganz, ganz große Auswirkung darauf, dass wir uns heute alle so wahnsinnig unter Druck stehend empfinden.
Lässt sich Authentizität lernen oder hängt das auch gewissermaßen vom eigenen Umfeld ab, zum Beispiel von Eltern oder Freunden, wie oder ob das Authentischsein vorgelebt wird?
Also das glaube ich ganz, ganz sicher. Also ich glaube ganz, ganz sicher, dass man immer vom Elternhaus mit der Erziehung ja bestimmte Werte, eine bestimmte Art zu leben natürlich vorgelebt kriegt. Authentisch sein lernen, weiß ich gar nicht, ob man das kann. Was man zu Hause mitkriegt und wofür man natürlich frühzeitig ein Gespür haben sollte, ist, ob man im richtigen Leben lebt. Also ob man sozusagen tatsächlich das Gefühl hat, ja, ich lebe mein Leben und nicht das Leben der anderen oder das Leben für der anderen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erscheinung. Ansonsten würde ich gerne noch ergänzen, also nochmal eine kritische, rhetorische Frage aus philosophischer Sicht: Ist denn der wirkliche Mensch, ja, der echte Mensch im wirklichen Leben, so er sozialisiert in einer zivilisierten Gesellschaft lebt, wirklich je rein authentisch? Also ich möchte nur zitieren, ein sehr berühmtes Zitat, glaube ich, von dem Soziologen Helmut Plessner, der schon in den 20er Jahren sagte, der Mensch ist von Natur aus künstlich.
Im Alltag schlüpfen wir auch ganz oft in verschiedenste Rollen. Da ist es oft eine Herausforderung, an einem ganz normalen Tag zugleich Vorgesetzte, Kollegin, Mutter, Freundin, Partnerin zu sein. Wie war das im Verlauf der Geschichte? War das immer schon so, denken Sie, oder ist das etwas Spezifisches für unsere heutige Gesellschaft?
Also ich denke, dass dieses multiple Rollenspiel, das gerade Frauen heute ja so beherrschen müssen, schon ein Kennzeichen der Moderne ist, das natürlich nicht nur mit Multioptionalität zu tun hat, sondern auch ja, mit dem Machbarkeitswahn. Ich kann in jeder Rolle super performen. Ja, also dieses Rollenspiel ist modern und es ist ein absolutes Soll für viele, ein Muss für viele. Viele zerbrechen daran. Die Frage ist eben, auf welche Art und Weise spiele ich dieses Spiel?
Zum Beispiel, wenn jetzt jemand durch einen Jobwechsel eine Führungsposition, eine Frau in Führungsposition erhält und sich dann im Spannungsfeld zwischen früherer Kollegin und jetzt Vorgesetzter befindet. Welchen Tipp hätten Sie da für diese Frau?
Also ich glaube, das liegt tatsächlich schon auch einmal an der Persönlichkeit und dann eben mit welcher Leichtigkeit oder Nichtleichtigkeit eben so einen Spaß daran habe, so einen Rollenwechsel zu vollziehen. Also ich glaube, mein Tipp vielleicht wäre tatsächlich so ein bisschen es mit Shakespeare zu nehmen, all the world is a stage, die ganze Welt ist eine Bühne. Also mir persönlich hat es immer geholfen, ja, ein bisschen zurückzutreten, ja, von meiner ganz persönlichen Authentizität, die für mich etwas sehr Intimes ist, und tatsächlich mit Leichtigkeit und mit Freude, ja, so eine neue Rolle anzunehmen, um sich auszuprobieren und sich so auf eine ganz neue Art und Weise kennenzulernen, ja. Man kann ja ganz neue Identitätsfacetten sozusagen dann entbergen.
Die eigenen Stärken entdecken wird ja von verschiedensten Zeitungen oder Zeitschriften vielfach propagiert nach dem Motto, sich selber verändern, optimieren, bis zum vielbeschworenen USP-Faktor finden. Können Sie uns da etwas aus Ihrer Sicht als Philosophin erzählen?
Da beobachte ich schon sehr, ja, dass es viele Leute heute gibt, die sich in dieser Hinsicht verlieren. Weil diese Rollenvielfalt, ja, die wir ja einnehmen können, ist nicht nur spannend, sie ist auch gefährlich. Sie führt nämlich dazu, dass wir permanent nur noch außer uns sind. Also wir sind sozusagen immer nur auf der Bühne, aber nie mehr bei uns. Und dieses Bei-sich-Sein, das ist eine ganz, ganz wichtige Kernkompetenz, um sich im Rollenspiel nicht zu verlieren. Das heißt also Alleinsein, bewusst einsame Stunden mit sich selbst zu suchen, auch den Dialog mit sich selbst zu pflegen, ist, glaube ich, wichtig.
Nicht immer scheint es ratsam, wirklich offen und ehrlich seine eigene Befindlichkeit nach außen zu tragen. Stichwort Beruf und Authentizität. Ist da nicht vielmehr manchmal Glaubwürdigkeit gefragt?
Also ich glaube, gerade im Beruflichen wird die Authentizität maßlos überschätzt und ich glaube, es ist auch gefährlich, ja, wenn ich eine Führungskraft habe, die zu authentisch ist. Ich möchte nicht, ja, dass mein Vorgesetzter Wutausbrüche hat. Ja. Ich möchte nicht, dass meine Chefin mir nicht die Hand gibt, bloß weil sie authentisch mal schlecht gelaunt ist. Ja. Form ist so wichtig im menschlichen Leben. Form genauso wie Rituale, die geben uns Halt und die sind nun mal etwas Künstliches.
Authentizität und Social Media, wie Sie es vorhin schon angesprochen haben, leben wir in einem vorwiegend visuell geprägten Zeitalter. Die Grenzen zwischen Schein und Sein verschwimmen zusehends. Orten Sie da als Philosophin eine Gefahr, besonders für die jüngere Generation, für die jungen Frauen, die ja ständig diesem Optimierungswahn ausgesetzt sind?
Also ich glaube, einerseits, andererseits, das ist eine sehr spannende, sehr wichtige Frage, glaube ich. Ich glaube, es gibt viele junge Leute absolut, die ja das Fake tatsächlich fürs Echte halten. Ja? Also gerade in den USA beobachten wir das sehr viel, die Teenies, die alle sein möchten wie Kim Kardashian, ja, the Queen of Instagram, die sich frühzeitig schon als Teenies von den Eltern Geld schenken lassen, um sich zu operieren und genauso auszuschauen wie Kim oder ihre Schwester Kylie, die beide ja große Kosmetik-Imperien haben. Ich beobachte aber sehr viel, gerade auch bei uns in Europa, in Deutschland, auch in Wien, ja, junge Leute, wenn ich mit denen ins Gespräch komme, die sogenannten Digital Natives. Ja, ich finde persönlich, dass darunter junge Leute sind, die sehr, sehr viel besser, ja, als wir Alten unterscheiden können zwischen dem Echten und dem Falschen. Also insofern mache ich mir einerseits Sorgen, andererseits aber überhaupt keine.
Kommen wir zurück noch einmal, Authentizität und die junge Generation. Was wünschen Sie jungen Menschen im Hinblick auf Authentizität? Was würden Sie diesen auf Ihren weiteren Weg mitgeben?
Also erstmal die Frage, wofür lebe ich? Sich diese Frage selbst zu stellen, immer mal wieder. Wofür lebe ich? Ja, das ist eine ganz, ganz tolle, grundsätzliche, philosophische Frage, die es mir ermöglicht, einmal das Ganze des Lebens in den Blick zu nehmen und nicht immer nur ausschnitthaft, abschnitthaft, ja, die nächsten Phasen zu betrachten. Und wenn mir darauf, so mein weiterer Tipp, nichts einfällt, ja, wofür lebe ich, dann kann ich mich rhetorisch austricksen und mich fragen, wofür würde ich gern leben?
Welche Kompetenz wäre Ihrer Meinung nach eine erstrebenswerte Kompetenz, die vor allem in den nächsten Jahren in Zukunft gefragt ist?
Ganz klar das Fragestellen. Und da möchte ich gerne an den großen Norbert Wiener erinnern, den Begründer der Kybernetik, der schon 1950 gesagt hat, wir werden nie die richtigen Antworten auf unsere Fragen erhalten, wenn wir nicht lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Also richtige, gute Fragen, ja, die man nicht so leicht beantworten kann. Das ist, glaube ich, die wichtigste Kompetenz der Zukunft.
Haben Sie ein Lebensmotto oder ein Lieblingszitat, das Sie uns gerne verraten wollen?
Tatsächlich habe ich eigentlich eins, das mir besonders gut gefällt, von Oscar Wilde. Er sagt, the true mystery of the world is the visible, not the invisible. Also das wahre Geheimnis der Welt ist das Sichtbare, nicht das Unsichtbare.
Am 14. Juni erscheint im Ludwig Verlag das neue Buch von Rebecca Reinhardt mit dem Titel Die Zentrale der Zuständigkeiten – 20 Überlebensstrategien für Frauen zwischen Wollen, Sollen und Müssen. Mehr Informationen zur Philosophin und Autorin Rebecca Reinhardt und ihrer Arbeit finden Sie auf ihrer Website unter rebeccareinhardt.de. Das war Radio Werklang für heute. Diese und andere Sendungen können Sie unter www.kma.at/produktionen/werklang nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sang Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.